Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe euch heute Morgen einen ganz bekannten Bibeltext mitgebracht. Ich dachte eben, als ich da saß in so einer Gemeinde, wo relativ viele Gastprediger da sind, da hat man wahrscheinlich das Problem, dass öfter sich dann auch die Bibeltexte wiederholen, weil es ja immer auch bei den Pastoren so Lieblingstexte gibt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Text auch so ist. Wir werden das gleich sehen. Ich habe meine Predigt überschrieben, worauf es vor allem ankommt. Also was besonders wichtig ist, darum geht es mir heute Morgen. Und ich will zunächst den Bibeltext aus Matthäus 14 vorlesen und bitte euch dazu aufzustehen. Matthäus 14, ab Vers 22. Sogleich trieb Jesus seine Jünger an, ins Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk entlassen hätte. Als er aber das Volk entlassen hatte, da stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt, und die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, da erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm: Herr, bist du es, so lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und er sagte: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber merkte, wie stark der Wind war, da erschrak er, begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Danke, lieber Herr, dass wir dein Wort haben dürfen. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ich bitte dich herzlich, dass du jetzt zu uns sprichst, so wie wir das brauchen. Du siehst jeden Einzelnen und jede Einzelne hier. Ich bitte dich herzlich, Herr, dass du meine Worte jetzt zu deinen Worten machst. Denn wichtiger als alles, was ich hier sagen kann, ist du das, was du jedem zu sagen hast. Amen. Nehmt wieder Platz. Worauf es vor allem ankommt. Man könnte ja fragen, was ist denn wichtig im Leben? Was ist wirklich von Bedeutung? Was ist relevant? Ich nehme an, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon hier durch die Reihen gehen würde, dann würden die Antworten wahrscheinlich so unterschiedlich ausfallen, wie wir unterschiedliche Menschen sind. Immer abhängig auch ein Stück weit von den Lebensumständen, in denen wir uns gerade befinden, von der persönlichen Befindlichkeit, von der Stimmung, der finanziellen Situation, der gesundheitlichen Situation, was auch immer. Vielleicht würden einige antworten: Naja, ich wünschte mir sehr oder ich finde besonders wichtig, dass endlich wieder Friede in den Kriegsgebieten ist. Ich wünsche mir, dass der soziale Friede in unserem Land erhalten bleibt, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dass wir nicht in eine politische Schieflage in unserem Land geraten, wie es an vielen anderen Orten dieser Welt inzwischen ist, dass sich der Fachkräftemangel lösen lässt, dass wir ein zukunftsfähiges und bezahlbares Gesundheitssystem haben, die Fragen der Zuwanderung, die Sicherung der Renten, der Stopp des Klimawandels. Ach, man könnte so viele Dinge nennen. Was ist wirklich wichtig? Der Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, vielleicht wissen es einige, der hat einen besonderen Hintergrund gehabt. Gerade davor ist etwas ganz Großes geschehen. Jesus hat nämlich 5000 Menschen satt gemacht. Das heißt, es sind viel, viel mehr gewesen. Allein die Männer waren wohl 5000 damals. Also die Menschen haben etwas ganz Großes erlebt. Ein Brotwunder, wie wir sagen. Jesus hatte so viele Menschen satt gemacht. Und das war, da bin ich mir sicher, ein eindrückliches Erlebnis für all die, die das miterlebt haben. Plötzlich erahnen die Menschen etwas davon, welche Macht Jesus hat, welche Kraft Jesus hat. Und nicht ganz uneigennützig wollen sie ihn daraufhin zu ihrem König machen. So einen Wundermann zum König zu haben, das konnte nur von Vorteil sein. Das versprach Sicherheit. Man hätte ausgesorgt, müsste sich keine Gedanken mehr um die Zukunft machen. Jesus würde sich ja darum kümmern. Er hat ja die Macht. Mehr noch, er würde den Hunger der Welt ein für alle Mal besiegen. Was für eine Perspektive auch in unserer Zeit. Aber ihr Lieben, Jesus lässt sich nicht auf Wundermann und Brotkönig reduzieren. Er lässt nicht zu, dass falsche Erwartungen dass falsche Motive zu falschen Erwartungen führen. Und dann tut er etwas, was die Jünger vermutlich damals nicht so gut verstehen konnte. Er schickt sie nämlich in einem Boot auf die andere Seite des Sees. Fahrt ihr rüber auf die andere Seite des Sees, sagt er nach diesem Großen, was da gerade geschehen ist. Und ich sagt es einfach mal so, Jesus nimmt sie heraus aus diesem fantastischen Geschehen, aus diesem Glaubenshoch, in dem sie sich vermutlich befunden haben. Und sie sind, so schätze ich das ein, nicht gerade begeistert, jetzt losfahren zu müssen. Zu gern hätten sie das hier und das jetzt noch weiter ausgekostet. Ähnlich wie es uns ergeht, wenn wir so ein Hoch erleben, so was Schönes erleben. Eine Urlaubszeit oder eine Konferenz irgendwo oder eine Freizeit oder was weiß ich, etwas, wo wir sagen, hey, das ist so richtig schön, das ist so richtig was Tolles. Das möchte man gerne festhalten. Die Jünger von Jesus haben dieses Wunder der Brotvermehrung hautnah miterlebt. Mehr noch, sie waren ja unmittelbar daran beteiligt. Sie haben ja Brot und Fisch ausgeteilt an die vielen Menschen und haben erlebt, wie es immer weiterging und jeder etwas bekommen hat und jeder satt geworden ist. Indem sie das ausgeteilt haben, das Wenige, das sie hatten, sind alle satt geworden. Und ich glaube, wer so etwas erlebt, der möchte mehr davon. Der möchte diese Hochstimmung gerne festhalten. Der möchte diesen Erfolg gerne weiter auskosten. Aber nochmal, Jesus lässt das nicht zu. Der schickt seine Leute weg. Verlasst diesen Ort jetzt. Geht an die andere Seite des Sees. Vielleicht, um sie zu erden. Er schickt die Leute heim und er selbst, Jesus, zieht sich in die Einsamkeit auf einen Berg zurück, um zu beten. So steht es im Bibeltext. Jesus erdet seine Leute wieder und sagt ihnen, ja, jetzt ist was anderes dran. Ja, wir haben dieses Wunderbare gerade erlebt, aber jetzt ist wieder was anderes dran. Ich habe eingangs gefragt, was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es am meisten an, wenn wir mit Jesus leben? Ich finde drei Dinge hier in dem Bibeltext, die mir wichtig erscheinen. Das erste, was ist denn das für eine komische Verschiebung da? Jesus gehorchen. Und denkt ihr vielleicht, das haben wir doch schon 1000 Mal gehört. Das wissen wir doch. Aber habt ihr gewusst, dass tatsächlich nichts wichtiger ist für Menschen, die an Jesus Christus glauben, als genau das, Jesus zu gehorchen? Und die Jünger sind uns ein Vorbild darin. Die steigen in das Boot und die tun, was Jesus ihnen sagt. Und das, obwohl es ihnen vermutlich, ich habe es eben schon gesagt, anders zumute gewesen ist. Die fahren an das andere Ufer des Sees. Warum? Nun, weil Jesus es ihnen gesagt hat. Er ist ihr Rabbi, er ist ihr Meister, er ist ihr Lehrer. Auf ihn hören sie, ihm vertrauen sie und ihm folgen sie. Auch wenn sie sich vielleicht gerade was anderes gewünscht hätten. Ihr Lieben, das zeichnet Jünger Jesu aus. Auch heute zu tun, was Jesus ihnen sagt. Aber dann geschieht etwas dort auf dem See, in diesem Boot, was man eher vielleicht nicht erwarten würde. Denn obwohl die Jünger tun, was Jesus sagt, obwohl sie gehorchen, geraten sie in Schwierigkeiten. Stundenlang rudern sie gegen den Wind. Es ist kaum ein Vorwärtskommen. Und mitten hinein in diese Plagerei plötzlich eine Gestalt, die über das Wasser kommt. Das ist alles so unwirklich, so beängstigend. Und sie können nur denken, oh, ein Gespenst. Sie fürchten sich. Vielleicht wäre es uns ähnlich ergangen. Was ich euch sagen will, ist, Jesus gehorsam zu sein, ist keineswegs Garantie dafür, dass alles glatt läuft im Leben. Jesus gehorsam zu sein, ist keineswegs Garantie dafür, dass alles glatt läuft im Leben. Jesus gehorsam zu sein, bewahrt uns nicht vor Krisen, auch nicht vor Schicksalsschlägen. Der Liederdichter Jörg Swoboda hat das in einem Lied so formuliert: Auch mit Gott gerät man in Krisen. Auch mit Gott gerät man in Krisen, in Probleme, die unfassbar sind. Und ihr Lieben, das ist nicht nur seine Erfahrung, die Erfahrung von Swoboda. Nein, das haben glaubende Menschen immer wieder und zu allen Zeiten erlebt und erleben müssen. Erleiden müssen, könnte man auch sagen. Und glaubende Menschen erleben das und sicher auch manche von uns bis zum heutigen Tag. Nein, unser Glaube an Jesus Christus ist keine Vollkaskoversicherung gegen alle Widrigkeiten des Lebens. Leider, könnte man sagen. Aber meine Beobachtung ist, nicht wenige Christen erwarten genau das. Wenn sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wenn sie mit Jesus Christus unterwegs sind und sie fallen aus allen Wolken, wenn es anders kommt. Wenn sie Widerstände erleben, weil sie Christen geworden sind. Wenn sie ernsthaft krank werden, obwohl sie glauben. Wenn ihre Gebete nicht erhört werden. Wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ihren Arbeitsplatz verlieren, einen Unfall erleiden, gar Opfer eines Verbrechens werden. Nein, ihr Lieben, das Leben mit Jesus bewahrt uns nicht vor allem Leid. Hiob im Alten Testament ist ein gutes Beispiel dafür. Auch er musste auf schmerzhafte Weise erleben, dass ihm alles genommen wird. Dass ihm alles zerrinnt zwischen den Händen, zwischen den Fingern. Und vielen Christen heute ergeht es ähnlich. Weil sie sich Jesus zugewandt haben, werden sie angefeindet. Werden sie verstoßen von ihren Familien. Werden sie drangsaliert am Arbeitsplatz. Werden sie ausgestoßen aus ihrer Dorfgemeinschaft. Bedroht, verleumdet, gehasst, was auch immer. Und manche sogar getötet. Also das erste, Jesus gehorchen. Und das zweite, Jesus erkennen. Jesus erkennen. Ihr Lieben, Jesus ist da. Amen. Jesus ist da. Das galt damals bei den Jüngern und das gilt heute bei uns. Jesus ist da. Und als Jesus damals da plötzlich über das Wasser zu seinen Leuten kommt, da sind die verständlicherweise irritiert, verängstigt. Sowas haben sie noch nie gesehen. Das war ja nicht gerade alltäglich. Und die Strapazen des gestrigen Tages, glaubt ja nicht, dass das spurlos an denen vorbeigegangen ist, als die da die vielen Menschen versorgt haben. Und des stundenlangen Ruderns, die trugen sicher ein Übriges dazu bei. Dabei ist das, was ihnen da gerade geschieht, ja im Grunde das Beste, was ihnen überhaupt widerfahren kann. Jesus ist plötzlich da. Jesus kommt zu ihnen. Jesus kümmert sich um sie. Das Problem ist nur, obwohl er ihnen zum Greifen nahe ist, erkennen sie ihn nicht. Vermutlich auch, weil Jesus auf dem Wasser gehend so gar nicht in ihre Vorstellung passt. Und ihr Lieben, ich glaube, auch das ist so ein bisschen unser Problem. Wir haben ganz feste Vorstellungen davon, wie Jesus ist und was er tut und meinen, ja, vielleicht auch in einer bestimmten Situation alleine zu sein, verlassen von Mensch und Gott. Und wir sind oft gefangen in unseren Vorstellungen von dem, wie Jesus ist, wie und wann er handelt, wie er uns hilft oder helfen soll. Und genau das macht uns nach meiner Beobachtung oft blind für ihn. Anders ausgedrückt, er steht quasi neben uns. Er ist da, ohne Frage da. Und wir sehen ihn nicht, genau wie die Jünger damals. Und meine Botschaft an dich ist, Jesus ist da, auch wenn du ihn gerade nicht sehen kannst. Ich will dir das einfach zusprechen, weil es eine Tatsache ist. Jesus ist da. Auch wenn er dir unendlich weit weg scheint, wenn du überfordert bist, wenn du empfindest, dass er dir viel zu viel zumutet, wenn du die verfahrene Situation deines Lebens erlebst, die Ausweglosigkeit, und du nur noch denken kannst, der hat mich sowieso vergessen, der hat sowieso kein Interesse an mir. Jesus ist da. Jesus ist da. Glaubst du das? Wir halten also fest, die Jünger sehen Jesus nicht, obwohl er bei ihnen ist. Das ändert sich schlagartig, als er zu ihnen spricht, als sie seine vertraute Stimme hören. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Denen ist wahrscheinlich ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist der Herr, es ist unser Herr. Augenblicklich verändert sich alles. Jesus kommt zu ihnen, er kümmert sich um sie, um ihre Not. Er setzt sich zu ihnen ins Boot, er lässt sie nicht länger allein. Er wendet sich ihnen liebevoll zu. Übrigens, damit darfst du auch rechnen als sein Kind. Er hat dich im Blick auch, wenn es sich gerade ganz anders für dich anfühlt. Er hat dich im Blick, auch wenn es sich gerade ganz anders anfühlt. Also wir haben gesehen, es geht darum, Jesus zu gehorchen und es geht darum, Jesus zu erkennen. Und es geht drittens darum, Jesus im Blick zu behalten. Bevor sich Jesus zu ihnen dort ins Boot setzt, da gibt es noch so eine kleine Zwischengeschichte, noch so einen Einschub. Der Jünger Petrus steht dabei im Mittelpunkt. Man könnte sagen, wieder einmal im Mittelpunkt. Der war ja so ein besonderer Charakter. Einer von der Sorte, die sich gerne so ein bisschen hervorgetan haben. Und so ist es hier nicht weiter verwunderlich, dass er die Idee hat, jetzt in diesem Augenblick, in dieser komischen Situation zu Jesus zu gehen. Über das Wasser wohlgemerkt. So etwas kann wirklich nur Petrus einfallen, werden die anderen vielleicht gedacht haben. Der schon wieder. Was für eine verrückte Idee. Dabei bin ich mir gar nicht so sicher, ob es Petrus wirklich darum ging, sich in Szene zu setzen, vermutlich eher nicht. Man kann das nämlich ganz positiv sehen, was er getan hat. Der wollte unbedingt zu Jesus. Der wollte unbedingt zu Jesus. Der ist so glücklich, dass sein Meister endlich wieder da ist. Da hält es ihn nicht mehr im Boot. Es gibt eine andere Geschichte, ihr könnt euch vielleicht erinnern, Johannes 21. Die Jünger haben einen gigantischen Fischzug gemacht. Und plötzlich sehen sie Jesus am Ufer, als sie zurückkommen mit den vielen Fischen. Und auch da hält es den Petrus nicht im Boot. Noch bevor sie an dem Land, am Ufer anlanden, da springt er ins Wasser, um als Erster bei Jesus zu sein. Wir sehen daran, Jesus ist ihm wichtig. Überhaupt finde ich, wir können an dieser Stelle ganz viel von dem Petrus lernen. Der wagt etwas mit Jesus. Der verlässt die Sicherheit des Bootes. Der wagt sich wieder besseres Wissen aus dem sicheren Boot auf das aufgewühlte Wasser. Der will unbedingt zu Jesus. Und das gibt ihm den Mut, das Unmögliche zu wagen, das sichere Boot zu verlassen. Ja, ihr Lieben, mit Jesus kann man verrückte Dinge tun. Dinge, die andere für völlig Ballerballer halten, für völlig abgedreht, für völlig übertrieben halten. Und außerdem, wenn wir genau hinschauen, Petrus hat das nicht einfach so getan, aus dem Boot herauszusteigen. Nein, er hat das getan, weil Jesus gesagt hat, komm zu mir, komm her. Er hat das getan auf das Wort Jesu hin, im vollen Vertrauen auf Jesus. Und wenn ich sage, mit Jesus kann man verrückte Dinge wagen, dann meine ich das ganz genau so. Wisst ihr, das Reich Gottes kennt unendlich viele Menschen, die so verrückte Dinge getan haben, die Unmögliches gewagt haben mit Jesus. Viele Glaubenswerke, wie wir das heute nennen, wären nie entstanden, wenn da nicht Menschen gewesen wären, die was Verrücktes getan hätten, etwas Verrücktes gewagt hätten, die im Vertrauen auf Gott gewagt haben, was andere für völlig abgedreht hielten. Die gegen den Widerstand, gegen die Warnungen, gegen die Bedenken von Glaubensgeschwistern in ihrem unmittelbaren Umfeld gehandelt haben. Häufig mussten die sich anhören, das sei leichtsinnig, verantwortungslos, auch ein bisschen größenwahnsinnig. Aber ihr Lieben, weil Menschen etwas gewagt haben, und zwar ohne Rücksicht auf eigene Sicherheiten, im festen Vertrauen auf ihren Herrn gehandelt haben, sind Missionswerke entstanden. Wurden Bibelschulen gegründet? Hat man Immobilien gekauft, Gemeindehäuser gebaut, Kredite aufgenommen und Reisen ans andere Ende der Welt gewagt, zu einem Zeitpunkt, wo man nicht wusste, ob man da tatsächlich ankommen würde? Wurden Unternehmen gegründet und Projekte gewagt, die man nach Abwägung aller Risiken niemals gewagt hätte, niemals angegangen wäre? Und Gott hat Gelingen geschenkt. Gott hat gesegnet. Warum? Nun, weil Menschen im festen Vertrauen auf ihn getan haben, was sie getan haben. nicht aus Übermut, auch nicht aus Selbstüberschätzung, sondern im festen Vertrauen auf Jesus. Und ja, auch das will ich nicht verschweigen, natürlich gibt es auch Beispiele dafür, wo so etwas schiefgegangen ist. Und längst nicht immer lässt sich mit Sicherheit ergründen, warum das so passiert ist. Zurück zu unserem Bibeltext. Auch bei Petrus ist der kleine Ausflug auf das Wasser schiefgegangen. Was war das Problem? Dass Wasser nicht zum Gehen geeignet ist, das war vorher klar. Ich sehe es so. Zunächst freut Petrus sich, seinen Herrn zu sehen. Zunächst hat er Jesus ganz fest im Blick, vertraut ihm, ist voll konzentriert auf ihn. Aber, und das kommt im Text deutlich zum Ausdruck, dann verschiebt sich sein Blick. Plötzlich verliert er Jesus aus den Augen, nimmt wahr, was um ihn herum geschieht, dass das Wasser immer noch ganz aufgewühlt ist. Er spürt den starken Wind und wird gepackt von der Angst, was passieren könnte. Er lässt sich ablenken von der Gefahr und statt zu vertrauen, verliert er Jesus aus dem Blick und gerät ins Straucheln. Was ist wichtig? Ich komme zum Schluss. Wisst ihr, nichts ist so wichtig wie das feste Vertrauen auf Jesus. Nichts ist so wichtig wie das Festhalten an ihm. Und da, wo uns das wieder einmal verloren gegangen ist, da dürfen wir seine ausgestreckte Hand ergreifen. Die war damals bei dem Petrus da und die ist heute bei dir da. Jesu ausgestreckte Hand. Und indem wir das tun, erkennen wir, er ist wirklich Gottes Sohn. Es ist wirklich der Herr. Es ist wirklich Gott selbst. Er hat die Macht. Er hat die Kraft, Großes zu tun. Nichts ist ihm unmöglich. Er ist der Sieger von Golgatha. Das steht unumstößlich. Er ist der Sieger von Golgatha. Es ist der auferstandene Herr. Und ihm bedingungslos zu vertrauen, ist das Beste, was wir überhaupt tun können. Und dazu möchte ich euch richtig viel Mut machen. Dazu möchte ich euch gerne herausfordern an diesem Morgen. Was ist wirklich wichtig? Jesu Hand zu ergreifen, Jesus zu vertrauen, mit ihm das zu wagen, was andere für völlig verrückt halten. Amen. Jesus, hilf uns dabei, dir zu vertrauen. Etwas zu wagen mit dir, auch wenn andere nur den Kopf schütteln. Hilf uns, deine Hand zu ergreifen, wenn wir ins Straucheln geraten sind, wenn es gerade nicht so rund läuft in unserem Leben. Deine Hand neu zu ergreifen, die ausgestreckt vor uns ist. Hilf uns, lieber Herr, unser ganzes Vertrauen in dich zu setzen. Danke, dass du da bist. Amen.